Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Halloho.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 244 unseres Podcasts. Heute ist Donnerstag, der 30. Oktober 2025, weil morgen ist in Hamburg Feiertag, kriegen Sie den Podcast heute schon. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über die DKM.
Mit Versicherungsmakler Patrick Hamacher sprechen wir über Messen auf Social Media.
Und in den News der Woche hat sich BaFin-Aufseherin Julia Wiens zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Versicherer geäußert. Ein Assekurateur ist insolvent. In der gesetzlichen Krankenversicherung droht der Beitragshammer. Und Cyberangriffe hinterlassen Spuren. Aber erst... Aus der Redaktion.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Smalltalk.
Mal wieder ein Smalltalk. So, Schalle.
So, wie man an meiner kratzigen Stimme hört, vielleicht noch ein bisschen. Ich war auf Messe.
Scholle war auf der DKM. Ich nicht, deswegen klinge ich so frisch.
Du klingst frisch und aufgeräumt und glattgezogen und ich war auf Messe. Und?
Wie war's?
Frag mich mal, wie es war. Ja, schön, dass du das fragst, Schmidt.
Unprompted.
Ja. Und es war wirklich super. Und ich habe wirklich von vielen Stimmen auch gehört, dass die das auch super fanden. Es war richtig viel los. Mhm. Manche Beobachter oder so haben ja die DKM schon so ein bisschen zu Grabe getragen oder irgendwie angefangen, ja, es wird weniger, es wird alles kleiner oder so. Das war schon pickepacke voll. Mhm. Und ich habe mir von ein paar Leuten auch wirklich sagen lassen, die Gespräche sind besser geworden. Mhm. Das heißt, die Leute sind weniger von diesen Beutelratten, nennt man die, ne? Die dann immer so die Werbegeschenke einsammeln und so und eigentlich überhaupt nicht am Produkt interessiert sind. So, das ist weniger geworden. Und dann haben mir aber dann eben Leute auch gesagt, mit denen ich dann im Gespräch war, ich nenne auch gleich mal ein paar Namen, aber die haben dann gesagt, dafür sind so die gehaltvollen Gespräche, das ist mehr geworden und das ist besser geworden. Gut. Und ich muss auch sagen, am Dienstag war es, ich fand es wirklich voll. Mhm. Da war richtig was los, aber Remi Demi und gestern aber auch. Okay. Und dann habe ich mir sagen lassen, ich konnte mir keinen einzigen Vortrag anhören, muss ich sagen. Ich war gut durchgetaktet, aber bei, ja, wie heißt der, Christian Wulff, Ex-Bundespräsident, war die Hütte voll. Mhm. Ja, auch bei anderen Vorträgen, da war richtig gut was los.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Mhm. Scholler hat nämlich Videos gedreht.
Oh ja.
Vodcasts, lass mal reden. Mhm. Und nur mal schon zur Ankündigung, die werden Sie dann auch in einem Standalone-Newsletter werden wir die zusammenfassen und die gibt es dann auch nochmal als Sonderpodcast. Mhm. Also kommt alles.
Kommt alles.
Keine Sorge.
Und ich hab jetzt mal durchgezählt, wie viel es denn waren. Am Dienstag war das. Und das waren, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber es waren 6 Gespräche vor der Kamera.
Krass.
Ja, oh, oh, passt schon. Hätten noch ein paar mehr sein können. HDI, Standard Life, ÖkoWorld, Le Groupe Bleu, die Personalvermittler sind das, Barmenia Gotha und Status. Mhm. Das heißt, ein bunter Themenmix.
Ein schöner Mix, ja.
Ein schöner Mix. Es ging um Ruhestandsplanung, es ging um Investmentfonds, spezielle Tranchen von der ÖkoWorld für Versicherungen, für Fondspolicen, Personalvermittlung, wie wir schon gesagt haben.
Makler werden,
genau, Status. Ja, du kennst die noch, ne? Die helfen Ausschließlichkeitsvertretern dabei, Makler zu werden, ne? Genau. Und bei Barmenia Gotha, da ging es dann um die betriebliche Krankenversicherung, wovon wir auch ein Lied singen können, ne, Schmidt?
Jawohl, sehr praktisch sowas.
Die wir auch sehr mögen, tatsächlich, ja. Und lieb geworden haben. Und dann war eben noch ohne Kamera, dann der Stuttgarter STK, Herr Bader und Herr Mitzlaff. Ganz, ganz toll. Wie sieht's da aus? Und
bei der Fusion, ne?
Die Fusion, genau. Wie steht es da? Kleiner Spoiler schon mal. Es sieht wirklich gut aus. Es gab keine Pannen. Die liegen gut in der Zeit. Und das Interview muss ich noch schreiben. Und die haben in Richtung Makler schon dann aber so einen gewissen Zeitplan auch schon rausgelassen. Also wann ist das alles wirklich auch für den Makler dann vereint? Wann kommen erste Produkte, die dann Sachen kombinieren aus beiden Häusern und sowas alles? Da ist ein bisschen was in der Mache. Wirklich viele Gespräche, schöne Gespräche. Auch viele Grüße an die Kollegen von den Konkurrenzblättern. Ja, auch
hallo.
Die Kollegen. Hallo! Na, und wir haben die auch getroffen, an unseren Lorenz, der mal Pfeffi lange bei Pfeffi war. Hallo Lorenz. Auch ganz viele andere. Es war wirklich wie so ein Klassentreffen, ganz toll. Sehr, sehr schön. Auch gute Stimmung. Ich hatte das Gefühl, es war wirklich sehr, sehr gute Stimmung.
Wir haben auch eine Bilderstrecke zum Thema gemacht, wenn Sie also Bilderstrecke kennen, muss man sagen. Wenn Sie also ein paar Impressionen sehen wollen, wie wir so die Messe erlebt haben, das habe ich Ihnen alles in den Shownotes mal verlinkt. Und wegen der Interviews, ob schriftlich oder per Video, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, dann entgeht Ihnen da gar nichts. Also machen Sie das doch mal.
Genau. Und natürlich hatten wir auch ordentlich was am Start. Ne? Wir hatten dann die Präsentation.
Absolut.
Wir haben nämlich Pfefferminzia Pro
vorgestellt.
Angeteasert, vorgestellt, präsentiert.
Es ist noch nicht fertig.
Richtig. Und wir haben aber auch Tester gesucht. Das heißt, kann man sich auch immer noch, glaube ich, bei uns bewerben als sogenannter Beta-Tester, nämlich Makler. Können das machen und das ist die neue große Plattform von Pfefferminzia. Die Präsentation wurde mitgefilmt von Jan Ross und Matthias Hess, unsere Gesellschafter, und Matthias ist ja Geschäftsführer. Die haben das da vorgestellt, das wurde alles mitgefilmt, gibt's demnächst auch bei uns auf den Plattformen. Ne? Und man konnte sich da als Tester bewerben, kann man aber jetzt auch immer noch.
Auch das verlinke ich dann in den Shownotes.
Genau, ne? Ganz fettes Ding, großes Projekt, wird euch umhauen, alle.
Genau. Alle.
Bam. Und dann liegen alle lang.
Schön.
Nee, war ein schönes Ding. Und,
okay. Da kann man ja langsam jetzt schon ins in die Weihnachtssession gehen.
Ja, jetzt kann, DKM war, jetzt kann Weihnachten kommen.
Morgen noch Halloween und dann ab 1.11. ist quasi genau. Weihnachten angesagt.
Genau.
Hast du schon Geschenke, Scholle? Nee.
Nee, aber ich habe schon, meine beste Ehefrau von allen hat schon einen Wunsch geäußert.
Oh. Oh, das ist immer gut, sehr hilfreich.
Ja, das ist gerade für Typen wie mich ist es super hilfreich. Genau. Es dreht sich um den Garten, mehr sage ich da nicht.
Aha.
Ja.
Sehr schön.
Nee, kann kommen.
Sehr gut. Tja, und sonst haben wir heute irgendwie nichts, ne?
Sonst haben wir jetzt nichts. Genau.
Wenn Sie uns sagen wollen, wie Sie die Messe so erlebt haben, dann schreiben Sie uns das doch gerne an redaktion@pfefferminzia.de.
Mhm.
Ja, ansonsten weiter im Text, ne?
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Sie haben es ja gerade gehört, die DKM ist gelaufen, doch die nächste kommt bestimmt. Also haben wir uns mal gefragt, wie man als Makler denn so ein Ereignis auf Social Media überhaupt gut nutzen kann. Wie verfrühstückt man so eine Messe? Der Makler Patrick Hamacher kennt sich damit bestens aus und erklärt uns hier mal ein paar Dinge. Also, das Käppi zurecht geruckelt und los geht's, Patrick.
Hallo Patrick, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
Ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein.
Ja, und ich erstmal, Mensch. Aber eigentlich total blöd, wir hätten das Gespräch vor der DKM führen müssen, aber nach der DKM ist vor der DKM. Deswegen möchte ich mit dir mal kurz sprechen, wie man so eine Messe tatsächlich auf Social Media richtig gut verfrühstücken kann. Was hast denn du hier selbst gemacht in eigener Sache, Social Media technisch?
Also es kommt ja ganz immer drauf an, aber du hast mich ja gefragt, was ich gemacht habe.
Ja, erstmal das.
Ich habe ganz viele Selfies gemacht, ganz viele Bilder mit Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder die ich auch vor kurzem mal wieder gesehen habe, aber trotzdem mich sehr gefreut habe.
Ja.
Und da haben wir ganz viele Bilder gemacht und die werden jetzt so peu à peu mal ausgespielt und dann wird vielleicht noch die ein oder andere Geschichte zu diesem Bild noch mit dazu geschrieben werden, weil ich glaube, Menschen lieben auf Social Media Geschichten und nicht einfach nur pure Fakten. Wenn ich jetzt hier schreiben würde, ich bin auf der DKM, ja, ist schön, aber wen interessiert's? Aber wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, wie wir beiden uns gestern getroffen haben durch Zufall und uns dann in die Arme gefallen sind und wie schön das war, dass wir uns mal wieder gesehen haben, dann ist da ein bisschen mehr Emotion dabei als einfach nur dieser Fakt, ja, ich bin auf der DKM.
Und das funktioniert auch noch nächste Woche? Ist da dann nicht schon kalter Kaffee?
Nö. Vor der DKM ist nach der DKM oder nach der DKM ist vor der DKM, so kann man das sagen.
Ist nicht in Echtzeit rausblasen, die ganzen Fotos.
Das muss in keinster Weise in Echtzeit rausgeblasen werden. Es kommt ja immer drauf an, da könnte ich jetzt vielleicht auf die erste Antwort, die ich auch nur so halb gegeben habe, nochmal zurückkommen, was man damit bezwecken möchte. Also wenn man jetzt sagen will, hey, ich bin hier auf der DKM und es gibt die Chance, dass wir uns mal treffen können, dann ist es natürlich blöd, wenn man es eine Woche zu spät macht. Aber wenn man eben erzählt, ey, ich hatte da eben super Gespräche und auch ein bisschen was darüber erzählt, was für Gespräche man hatte, also nicht nur pure Fakt, sondern das Ganze eben ein bisschen mit einer Story untermauern, dann ist das auch eine, zwei, drei Wochen später noch relevant, weil es geht ja nicht unbedingt nur, dass man auf der DKM war, sondern dass man eben sein Netzwerk pflegt und dass man Kontakte hat. Das zählt ja, glaube ich, auch abseits der DKM. Mhm.
Wo postest du denn dann die Bilder und die Geschichten?
Also hauptsächlich ist es bei mir so, dass ich diese Thematiken auf LinkedIn poste. Also das ist ja das B2B-Netzwerk, also Business.
Angeblich ja, ja, schon.
Das ist ein Business-Netzwerk, wo eventuell auch so der eine oder andere eben denjenigen, mit dem ich mich da abgelichtet habe, auch kennt.
Ja.
Wenn man jetzt nur auf Endkunden ausgerichtet als Versicherungsmakler unterwegs ist, dann weiß ich jetzt nicht, ob es immer so, wenn man da sich oder wenn man ein Bild gemacht hat mit dem Kollegen, ob das jetzt überhaupt dann die eigene Zielgruppe da interessiert. Aber ich glaube, im geschäftlichen Kontext, zwei Geschäftspartner, die sich sehen, da passt für mich dann LinkedIn viel, viel besser.
Das ist ganz gut, ne? Schlägt Video Bild oder ist es andersrum?
Schwierig. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass schon das Video das Bild schlägt. Meine Erfahrung momentan auf LinkedIn ist allerdings, dass sich das nicht wirklich viel tut. Also ich finde, andersrum, die Aufrufzahlen sind bei mir zumindest so, mehr oder weniger 1:1, ob ich jetzt ein Video mache oder ein Bild mache und da auch einen vernünftigen Text zu schreiben.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal einen Vermittler, der hier ein bisschen Reichweite erzielen will. Was würdest du sagen, was ist eine gute Idee? Also sollte der so vorgehen wie du? Fotos nehmen, Geschichten erzählen und sowas und das nach und nach posten?
Also Geschichten auf jeden Fall erzählen. Das ist das A und O. Das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Ich glaube, ja, da könnte man eigentlich vielleicht dann auch schon wieder in Richtung Video-Content tatsächlich gehen, weil die Leute, warum sind sie auf Social Media? Die wollen ja irgendwie wissen, was tut derjenige, was macht derjenige.
Ja.
Und wenn man diese Schlüssellochmomente, so nenne ich sie immer, irgendwie erzeugen kann, was passiert so hinter den Kulissen, was geschieht da, dann kann man natürlich auch sehr, sehr gut verschiedene Eindrücke, die man erlebt hat, auch in Videoform bannen und eventuell sich einfach mal selbst filmen, sich mal ein bisschen filmen lassen, das Ganze so ein bisschen hintereinander schneiden. Da braucht man auch noch gar keinen Ton direkt dabei haben, sondern dann, wenn das fertig geschnitten ist, über das Video einfach so ein Voice-Over, so nennt sich das, also das Nachvertonen und um dann eben zu erzählen, was auf diesen Bildern oder auf diesen kurzen Videoausschnitten gerade passiert ist.
Ja. Ist das aufwendig oder kriegt man das am Handy hin?
Das kriegt man locker mit dem Handy hin.
Ja.
Also, meine, es gibt ganz viele ja Videoschnittsoftwaren oder Videoschnitt-Apps. Also jetzt, CapCut ist eins, was man kennt, aber auch jetzt von Instagram oder beziehungsweise Meta gibt's ja jetzt auch Edits. Das ist in etwa das gleiche in Grün. So kann man das nennen. Ist auch kostenlos und ist direkt auch mit Facebook und mit Instagram verknüpft. Das heißt, wenn man dort das Video fertig geschnitten hat, dann kann man das da mit einem Klick auch direkt hochladen. Ah. Und so ein Video schneiden ist wirklich gar nicht schwierig. Man kann es sich so vorstellen, man hat ganz viele Ausschnitte gemacht. Nehmen wir so Memory, so können wir das vielleicht vergleichen. Man hat ganz viele kurze Videos gemacht und danach, oder Dominosteine, das ist vielleicht doch noch besser. Ich meine jetzt nicht die Dominos, die es jetzt so zu Weihnachten gibt, die so ein
Essen,
sondern die mit den Punkten drauf, genau.
Ja, ja.
Und man hat da ganz viele Videos gemacht und jedes Video kann man sich so wie so ein kleiner Dominostein vorstellen.
Ja.
Und dann nimmt man das und in der App ziehst du die dann einfach nebeneinander, hintereinander und dann hast du eine Reihe an Videoabfolge und danach, wenn das fertig ist, gibt's auch einen Knopf, da kannst du dieses Voice-Over machen und dann sprichst du einfach rein, was gerade auf diesem Bild zu sehen ist. Und das geht relativ schnell. Natürlich ist es wie mit allem, wenn man es noch nie gemacht hat, dauert es ein bisschen länger. Aber wenn man sich da mal reingefummelt hat, es macht auch echt Spaß, dann kriegt man das auch sehr schnell hin. Und ja, man kann so ein bisschen kreativer sein, als einfach nur ein Bild zu posten.
Ja. Im aktuellen Short-Hype, Short-Wahnsinn, wann ist ein Video zu lang?
Dann, wenn man es sich anguckt und denkt, wann hört es denn endlich auf?
Schön gesagt, ja.
Es gibt da keine Pauschale, die man sagen kann, aber ich würde jetzt sagen, so alles.
Aber der Algorithmus, was mag der?
Der Algorithmus, der mag es, wenn möglichst die Videos bis zu Ende geguckt werden.
Ja, okay.
Deswegen ist es so, wenn man ein zu langes Video hat, was kaum einer bis zu Ende guckt, dann wird das vielleicht nicht so gut ausgespielt.
Okay.
Ein Video, was halt immer bis zum Ende geguckt wird. Aber einfach mal jetzt, um auch mal eine Zahl zu nennen, macht 20, 25, 30 Sekunden. Das reicht voll und ganz.
Okay. Das mag dann der Algorithmus, der Bestrafende. Die findet er dann ganz gut.
Die findet er dann hoffentlich gut,
Okay. Gibt es ein zu viel an Posts und Geschichten?
An und für sich nicht. Mhm. Außer es fängt an zu nerven. Das ist wie mit allem so. Und wenn man jetzt nur irrelevante Sachen macht und da jede Stunde irgendwas rausballert und es keinen interessiert, dann könnte es schon sein, dass diejenigen, die es eben nicht interessiert, das als nervig empfinden. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch welche, die genau das interessiert. Mhm. Das weiß man eben erst dann, wenn man es ausprobiert hat. Mhm. Von dem her, ein zu viel gibt es nicht. Und ich hatte mal so gesagt, sobald die ersten 2, 3 Leute auf dich zukommen und sagen, Mensch, du machst aber ganz schön viel und das Ganze aber negativ meinen, dann ist der Zeitpunkt, in dem man vielleicht noch eine kleine Schippe drauflegen kann, weil alle anderen, die es gesehen haben, die haben sich ja nicht beschwert. Die finden es ja möglicherweise gut. Und das ist dann, glaube ich, so, wo man dann genau das Maß gefunden hat, was genau richtig ist.
Okay. Hast du denn noch Tipps, wie man am besten fotografiert, wie man das vernünftig machen kann?
Auch meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man jetzt einfach irgendwelche Räumlichkeiten fotografiert, wo nicht wirklich irgendwas passiert oder wo einfach, ja, was halt einfach nur so ein Bild ist, was wie so ein Schnappschuss aussieht, dann sieht das meistens nicht so gut wie ein Bild, auf dem Gesichter zu sehen sind.
Okay.
Das heißt, also das Selfie, was ich vorhin schon angesprochen habe, das ist eigentlich immer irgendetwas, was am meisten zieht, weil die eigenen Follower oder diejenigen, die einen irgendwie kennen, erkennen einen da drauf natürlich.
Und sagen, da ist er wieder.
In dieser Richtung, also da ist es wirklich Bilder, wo Menschen drauf sind oder man selbst drauf ist, ziehen deutlich besser. Mhm. Und hat jetzt vielleicht nicht direkt mit der DKM zu tun, aber ich sehe es super oft, dass manche, wenn sie jetzt vor einer Veranstaltung sind und die Veranstaltung vorbereitet haben, dann ein Vorherbild posten. Also sprich, wir haben jetzt hier gerade alles aufgebaut und dann siehst du einen leeren Saal, wo irgendwann vielleicht eventuell mal Menschen drin sein sollen. Und wenn nur so ein Bild gepostet wird, dann wirkt das auf mich immer so, ah, okay, die haben eine Veranstaltung, aber da kamen halt keine Besucher. Deswegen ist es da vielleicht ganz gut, wenn man, wenn man das schon posten möchte, vielleicht auch noch ein Nachherbild oder ein Währenddessen-Bild zu machen, wo dann eben auch Menschen sind. Und das kann man ja auch gerne von hinten machen, dass man da jetzt keine Gesichter oder sonst was zeigt. Ja. Wo man eventuell jetzt nicht die Einverständniserklärung oder das Einverständnis derjenigen, die fotografiert wurden, hat.
Mhm. Gibt es noch irgendwelche Kardinalsfehler, die man machen kann?
Zu hell, zu dunkel.
Aha.
Das ist vielleicht ein Kardinalsfehler. Auch gerade was Selfies angeht, da eben auch der ganz einfache Tipp. Es ist doof, wenn man sich vor einem Fenster, wo es von draußen hell reinkommt, fotografiert, weil dann ist das eigene Gesicht einfach nur so eine graue Matsche und man erkennt da wenig. Da wäre vielleicht der Tipp, dreh dich mal um 180 Grad und lass das Licht von vorne auf dich scheinen, weil dann ist dein Gesicht richtig ausgeleuchtet und das ist, glaube ich, immer das Wichtige, dass das Motiv vernünftig beleuchtet ist oder angeschienen wird und das würde ich jetzt so als einen Tipp mal nehmen.
Jo, gut, dann schauen wir doch mal, ob unsere Zuhörer das nächstes Jahr auf der DKM alles schön beherzigen und ganz, ganz tolle Fotos und Geschichten posten. Lieber Patrick, ich danke dir für die Auskünfte und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Herzlich gerne, spätestens bis zum nächsten DKM.
Aber hallo.
Die News der Woche. Die weltpolitische Lage ist im Moment nicht allzu einfach. Viele Themen bewegen die deutsche Wirtschaft und auch die Versicherer. Sind die Gesellschaften aber für die Zukunft gewappnet? Dazu hielt Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin, nun eine Rede auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht. Ihre Antwort? Ja, wenn die Branche 3 zentrale Themen anpackt.
Dann gucken wir uns die mal an. Thema 1, Kapitalanlage. Hier sieht Julia Wiens höhere Anforderungen an die Versicherer durch alternative Investments, wie Private Equity, Private Debt und Immobilien. Dabei kann gerade Liquidität ein kritischer Faktor sein, vor allem für Unternehmen mit erheblichen stillen Lasten im Anleiheportfolio und einem geringen Neugeschäft, so Wiens. Wer in einer solchen Situation zusätzlich einen hohen Anteil illiquider Anlagen halte, könne in Schwierigkeiten kommen, wenn im Portfolio umgeschichtet werden muss.
Ein angemessenes Kapitalanlagerisikomanagement für alle Assetklassen findet die Versicherungsaufseherin daher essentiell. Versicherer sollten nur in Anlagen investieren, die sie auch wirklich verstehen, meint Wiens. Eigentlich selbstverständlich. Aber die BaFin will hier mal genauer hinsehen in Zukunft.
Thema 2. Künstliche Intelligenz. War ja klar. Aktuell nutzen die Versicherer KI vor allem, um sich effizienter aufzustellen. Das geht der BaFin nicht weit genug. Wir möchten die Versicherer ermutigen, die Chancen von KI auch über die reine Prozessoptimierung hinaus zu nutzen. Gleichzeitig müssen die Versicherer beachten, dass innovative Technologien Risiken mit sich bringen. So Wiens.
Thema 3, der angemessene Kundennutzen. Dass die BaFin bei Versicherungen den Kundennutzen verstärkt in den Blick genommen hat, dürfte kein Geheimnis mehr sein. Die Wohlverhaltensaufsicht nimmt weiter Fahrt auf, sagt Wiens, und sie wirkt, sagt sie weiter. Bei vorgebundenen Lebensversicherungen gegen laufenden Beitrag gab es eine signifikante Verbesserung bei den Effektivkosten. Teilweise sanken sie um mehr als 40 Basispunkte im Vergleich zum Jahr 2021, resümiert die Aufseherin. Das habe eine aktuelle Abfrage der BaFin gezeigt. Der Rückgang dürfte auch auf unsere Aktivitäten zurückzuführen sein, freut sich Wiens.
Jetzt will die Aufsichtsbehörde zwei weitere Felder verstärkt in den Blick nehmen. Die kapitalbildende Lebensversicherung und die Schaden- und Unfallversicherung. Eine repräsentative Abfrage der BaFin habe gezeigt, dass Schaden- und Unfallversicherer ihre Prämien, Zitat, teilweise in erheblichem Ausmaß differenzieren, so Wiens. Und zwar über die versicherungsmathematische Prämienkalkulation hinaus. Damit will sich die BaFin nun auseinandersetzen.
Grundsätzlich seien risikobasierte und transparente Preisdifferenzierungen mit den Vorgaben der Wohlverhaltensaufsicht vereinbar, so Wiens. Es gehe vor allem darum, O-Ton, Ausreißer zu identifizieren und gegen diese vorzugehen, so die BaFin-Aufseherin.
Der Düsseldorfer Assekurateur Direkt AS ist insolvent. Das geht aus einem Eintrag in den Insolvenzbekanntmachungen hervor. Demnach eröffnete das Amtsgericht Düsseldorf am 26. August schon das Insolvenzverfahren. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte es den Rechtsanwalt Till Forster vom Insolvenzdienstleister White & Case.
In die Schlagzeilen geriet Direkt AS zuletzt, weil es mit dem ebenfalls zahlungsunfähigen Versicherer Element Insurance zusammenarbeitete. Der fiel in dem Zusammenhang für diese Verträge als Risikoträger aus. Und die Verträge wiederum liefen einen Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus, also am 1. April 2025. Egal, ob sie direkt oder über einen Kooperationspartner wie die Direkt AS abgeschlossen waren.
Gleichwohl wiegt die Direkt-AS-Insolvenz zunächst nicht ganz so schwer für die Kunden. Denn der Versicherungsschutz bleibt bestehen, da Direkt-AS ja nicht das Risiko trägt. Das macht der dafür verpflichtete Versicherer im Hintergrund. Wie viele Verträge von Direkt-AS durch die Element-Pleite genau betroffen waren, ist aber immer noch unklar.
Die Krankenkassen haben massive Geldprobleme. Aber die Politik vertagt Reformen auf später. Eine Kurzanalyse des Wissenschaftlichen Instituts der PKV, kurz WIP, zeigt derweil, ohne tiefgreifende Reformen könnte der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, bis 2050 auf bis zu 26% steigen. Derzeit liegt er im Schnitt bei 17,5%.
Zwei Szenarien hat Studienautor Lewe Bahnsen für das WIP berechnet. Im Basisszenario entwickeln sich Einnahmen und Ausgaben im Gleichschritt. Bis 2035 würde der Beitrag demografiebedingt trotzdem auf 19,3% klettern und im Jahr 2050 die Marke von 20,2% erreichen.
Im realistischeren Kostendruck-Szenario, das von der tatsächlichen Kostenentwicklung zwischen den Jahren 2013 und 2023 ausgeht, steigen die Ausgaben der GKV langfristig um 1 Prozentpunkt schneller als die Einnahmen. Die Folge? Ein Beitragssatz von 21,5% im Jahr 2035 und eben bis zu 26% im Jahr 2050. Kurzfristige Finanzhilfen des Bundes sind angesichts dieser Zahlen also nur Tropfen auf einen heißen Stein.
Die dauernden Angriffe auf technische Infrastruktur hinterlassen in der Versicherungsbranche Spuren. Inzwischen gelten Cyberangriffe als Hauptrisiko und damit als das größte Problem. Das geht aus der Studie Digitale Resilienz im Realitätscheck hervor. Dafür ließ der Branchendienstleister PPI 50 Banken und 53 Versicherer zu IT, Cyberrisiken und anderen technischen Themen befragen.
Auf die Frage nach den größten Schwierigkeiten bis 2030 gaben 64% der befragten Häuser die erwähnten Cyberangriffe an. Im Jahr 2021 waren es noch 42% der Versicherer und sogar regelrecht sorglose 16% unter den Banken. Andreas Bruckner, Spezialist für IKT-Risikomanagement bei PPI, erklärt, Die Zahl der Cyberangriffe auf Banken und Versicherungen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist auch das Bewusstsein für dieses Thema gestiegen.
Gibt es in Banken mehr zu holen? Cyberkriminelle scheinen davon auszugehen, denn sie konzentrieren sich eher auf diese Geldhäuser. 86% der befragten Banken wurden in den vergangenen 2 Jahren Ziel mindestens eines Cyberangriffs. Bei den Versicherern sind es nur 74%. Offenbar haben sich Banken darauf aber besser eingestellt, denn die PPI-Leute finden, dass Banken gegen Cyberangriffe besser vorbeugen und sie auch besser erkennen als die Versicherungen.
Die Gefahren sind einigermaßen klar. Doch wie weiter damit umgehen? Erschütternd ist vor allem, insgesamt gibt fast jedes dritte befragte Haus, also Banken und Versicherer, zu, keine langfristige Strategie zu haben, wie es mit Cyberrisiken umgehen soll. Jeweils 60% der Versicherer oder mehr haben außerdem Probleme damit, Cyberangriffe abzuwehren und Cyberangriffe in Echtzeit überhaupt zu erkennen.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Ich pflege schon mal meine Stimme. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag dann wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende, vielleicht auch ein langes Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.